Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier mit euch zusammen Gottesdienst feiern darf. Das Ganze kam zustande, als in Friedberg das Jubiläum der Stadtmission war. Da war die Rita Birk auch da. Warst du auch da? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kam dann die Frage, du könntest ja auch mal bei uns predigen. Und dann haben wir miteinander einen Termin ausgemacht, den mussten wir dann nochmal verschieben, weil Rentner ja auch hier und da dann anderweitig noch Termine zu vergeben haben. Also es hing mit unseren Enkelkindern zusammen, die dann eigentlich zu dem Termin, wo ich ursprünglich ausgemacht hatte, zu uns kommen. Aber so hat sich das ergeben, dass wir nun heute hier sind und mit euch zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Der Dietmar hat ja schon angekündigt, mein Thema heißt ausgerichtet Leben. In einer Zeit wie unserer, in der so vieles durcheinander gekommen ist, wo der Krisenmodus herrscht, wie man so sagt, an vielen Stellen oder an vielen Aussagen kommt das so rüber, Energiekrise, Corona wird wieder wahrscheinlich ein Thema sein, in der nächsten Zeit und vor allen Dingen der Krieg in der Ukraine und viele, viele andere Dinge, die uns tagtäglich mit den Nachrichten ins Haus gebracht werden, die werfen unser ganzes Leben so ein Stück weit durcheinander und wir wissen oft nicht, wo haben wir uns denn auszurichten, nach welchen Kriterien haben wir uns auszurichten. Wir starren auf Entwicklungen, die uns Sorgen machen, die Angst geht um, nimmt uns die Luft zum Atmen. Die Verantwortlichen in unserem Land und vielen anderen Ländern haben wir den Eindruck, dass große Ratlosigkeit und Hilflosigkeit und wir können das nachempfinden. Was würden wir raten? Wie könnten wir entscheiden? Aber das, was mich immer wieder auch beschäftigt, ist, dass viele Menschen von dem lebendigen Gott überhaupt nichts mehr erwarten und nicht darauf irgendwo Hoffnung setzen, dass Gott uns noch helfen könnte, dass er in solchen Nöten helfen kann, das glauben die allerwenigsten. Und wie sehr sind wir als Christen davon überzeugt, dass unser Gott und Vater helfen kann? Wir, die wir hier heute Morgen sitzen, wie sehr sind wir davon überzeugt, dass Gott helfen kann? Beten wir doch um Gottes Eingreifen, um Gottes Hilfe. Beten wir für unsere Politiker um Weisheit, um die Einsicht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Beten wir auch um Buße und Umkehr für uns als Volk zu Gott, dem wir so oft den Rücken kehren, wenn es uns gut geht, den wir verantwortlich machen für alles, was nicht so gut läuft. Wir wollen uns heute Morgen durch Gottes Wort neu ausrichten lassen, hin auf ihn, den großen Gott, unseren Vater im Himmel. Wie kann das geschehen? Ich denke, es kann dadurch geschehen, dass wir sein Wort hören und aufmerksam lesen. Deswegen wollen wir heute Morgen den Psalm 138 lesen, der für diesen Sonntag auch als Psalm vorgeschlagen ist. Und ich lese ihn uns nach der Übersetzung von Schlachter. Ein Psalm von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempelgewand und deinem Namen danken um deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam neue Kraft. Alle Könige der Erde werden dir, Herr, danken, wenn sie die Worte deines Mundes hören, und sie werden singen von den Wegen des Herrn. Denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen. Und den Hochmütigen kennt er von Ferne. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Herr wird es für mich vollführen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Ausgerichtet leben. Ich habe drei Gedanken, die ich in diesem Psalm so ein Stück weit auslegen möchte. Ausgerichtet leben mit Dank und Anbetung. Ausgerichtet leben mit einer kühnen Erwartung. Ausgerichtet leben mit großer Zuversicht. Ausgerichtet leben, oder könnte es immer auch vervollständigen, ausgerichtet auf Gott leben mit Dank und Anbetung. David richtet sein Leben aus auf Gott, seinen Herrn. Dieser Psalm, der fängt so ganz unvermittelt an. Dir will ich danken. Es wird nicht eine Umschreibung von Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer oder so hier am Anfang gestellt, sondern dieses ganz persönliche Dir will ich danken. Und damit ist ganz klar, es ist keine Frage, wem dieses Dir gilt. Es gilt dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es gilt dem Vater im Himmel, zu dem wir großes Vertrauen haben können. Davids Herz ist so von seinem Gott erfüllt, dass er den Namen Gottes gar nicht erwähnt, sondern Gott unmittelbar anspricht. Dir will ich von ganzem Herzen danken. Spurgeon hat dazu gesagt, um unsere Sünden zu beweinen, brauchen wir ein zerbrochenes Herz. Um den Herrn zu loben, brauchen wir ein ganzes Herz. Von ganzem Herzen will ich dich loben. Das sagt David. David hat das Anliegen, seinem Gott zu danken, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, auch vor den Göttern der anderen Völkern. Er will das bekannt machen. Er gehört zu seinem Gott und ihn will er loben, ihm will er danken. Das will er von ganzem Herzen tun. Vielleicht ist dir das auch schon so begegnet, dass du ein Geschenk weitergegeben hast und das kam nicht so an, wie du das gedacht hast. Man hat nicht so das Empfinden gespürt, das hat mich jetzt vom Hocker gerissen. Und dann merkt man, dass auch das Dankeschön ja mehr so eine Höflichkeitsform ist oder eine Formel ist, aber nicht so aus ganzem Herzen kommt. Wenn wir Gott von ganzem Herzen danken wollen, dann ist das etwas, wo das auch andere spüren werden, dass wir zu diesem Gott, zu diesem lebendigen Gott eine Beziehung haben, die uns froh macht. Man merkt es, ob jemand sich von Herzen freut und dankt oder ob das eben nur Höflichkeit ist. Wie ist es mit unserem Dank Gott gegenüber? Sind wir da erfüllt von dem, was er uns schenkt, was er uns geschenkt hat? Trotz allem, was wir in unserer Zeit erleben, was uns beschäftigt in unserer Zeit, was unsere Gedanken gefangen nehmen will, wollen wir das Danken nicht vergessen, sondern den Vordergrund stellen, an die erste Stelle. Letzten Sonntag haben wir ein Dankfest gefeiert, ihr hier auch. Trotz aller widrigen Umstände und den extremen Wetterbedingungen, die es gab, gibt es so viel Gutes, was Gott hat wachsen lassen. Wir haben eine ukrainische Frau bei uns, die kennt sich aus mit Pilzen und die ist tagelang schon im Wald unterwegs. Sie brachte neulich einen Pilz mit, einen Steinpilz, der wog über 700 Gramm. Davon haben wir zwei ein ganzes Mittagessen bestritten und sind satt geworden von einem Pilz. Hat Gott wachsen lassen. Wunderbar. Etwas zum Staunen, etwas ja, von dem, was Gott schenkt. Und ich bin die letzten Tage bei uns durchs Feld gegangen und habe gesehen, wie viel Obst noch an den Bäumen hängt und wie viel Obst umkommen wird, weil es nicht geerntet wird. Die Not in unserem Land ist sicher noch nicht so groß, dass die Leute sich aufmachen und das sammeln, was sie brauchen. Wir haben es gut, es geht uns gut. Und das sind alles nur äußere Zeichen der Güte Gottes, für die wir dankbar sein können. David spricht in Vers 2 von der Gnade und Treue Gottes. Die Losung am Freitag war ja, dass Gottes Zorn einen Augenblick währt, aber seine Gnade ewiglich, ein Leben lang seine Gnade. Wie unfassbar groß ist das, dass wir uns nicht selbst bei Gott Anerkennung verschaffen müssen. Wir sind von ihm geliebt. Und er hat uns seine Gnade geschenkt. Er hat uns durch seine Gnade errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus uns, es ist Gottes Gabe, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass er unsere Schuld vergeben hat. Er spricht uns gerecht, aber nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er unsere Sünde auf Jesus geworfen hat und uns dadurch gerechtfertigt hat, durch seinen Tod. Dafür können wir jeden Tag danken. Dafür können wir gar nie genug danken. David sagt, deine Gnade und Treue, die ist so groß. Und dann spricht er von dem Reichtum des Wortes Gottes. Auch in Vers 2. Sein Wort offenbart uns seinen Willen. Sein Wort beschreibt uns sein Wesen. Sein Wort tröstet in leidvollen Erfahrungen. Sein Wort ermutigt in angstvoller Zeit. Sein Wort macht Mut, diesem großen Gott und liebenden Vater in allen Lagen zu vertrauen. Und das Große ist, dass er selbst sein Wort groß gemacht hat, dadurch, dass er sein Wort erfüllt, dass er zu seinem Wort steht, dass das immer wieder zu erkennen ist, was Gott sagt, das hat Bestand. Und dazu steht er selber. Und dann spricht David auch noch unter diesem Gedanken des Dankens von den Erfahrungen im Gebet, die er selber gemacht hat. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen. In meine Seele kam neue Kraft. Im Leben von David gibt es viele Beispiele, wo Gott aufgrund seines Gebetes ganz konkret eingegriffen hat. Und vielleicht sagst du, ja, ich kann mich nicht mit David vergleichen, das ist eine ganz andere Nummer. Natürlich, wir können uns nicht mit ihm vergleichen, aber wir können uns mit dem vergleichen oder wir können sagen, wir haben den gleichen Gott wie David. Unser Gott, an den wir glauben, ist der gleiche, an den David geglaubt hat. Dem David seine Not geklagt hat, den er angesprochen hat, von dem er erwartet hat, dass er hilft. Und diesen großen Gott, den dürfen wir auch ansprechen im Gebet. Er hat in meinem, in unserem Leben schon viele Gebete erhört. Und ich glaube, es gibt hier auch in unserem Runde, im Gottesdienst, viele, die das bezeugen können, dass Gott Gebet erhört, wenn nicht sogar alle sagen können, ja, Gott erhört Gebet, er hat mein Gebet erhört. Und das wollen wir bezeugen. Das ist das Anliegen von David, das groß zu machen. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Und das tut er eben nicht nur für sich im Kämmerlein, sondern er ruft es in die Welt hinaus. Er sagt, wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Er hat mein Gebet erhört. Er hat mich herausgeholt aus meine Verzagtheit, er hat mir neuen Mut geschenkt, er hat meine Seele wieder aufgerichtet. David richtet sich aus mit Dank und Anbetung an dem lebendigen Gott. In dem bekannten Lied "Vergiss nicht zu danken" heißt es, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Und das ist so, dass wir auch verändert werden, wenn wir wirklich Gott von Herzen danken, wenn wir ihm immer wieder neu unseren Dank von Herzen bringen. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Das wünsche ich uns. Natürlich gibt es auch viel, viel Leid in dieser Welt, das wir nicht ignorieren können. Es gibt viele Regionen, in denen wirklich große Not herrscht. Diese flächendeckende Überflutungen in Pakistan, zerstörten Landstriche in Florida, unsägliche Hungersnöte in Afrika, die Situation im Jemen, im Iran, in Afghanistan und unermesslich viel Leid in Einzelschicksalen von Menschen, die Schweres durchmachen müssen. Da können wir nur um Gottes Erbarmen und Eingreifen bitten, aber auch helfen mit den Mitteln, die er uns zur Verfügung stellt. Und trotz allem, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann soll der Dank, die Anbetung im Vordergrund stehen, weil wir diesen großen Gott anbeten, ihn bekannt machen wollen, auch in unserer Welt. Das zweite, ausgerichtet leben mit kühner Erwartung. In den Versen 4 bis 7 wird das so ein Stück weit erläutert. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, was erwarten wir von ihm? Können wir von ihm etwas erwarten? Oder sagen wir, ja, Gott macht sowieso alles, wie er will und wir sind diesem blinden Schicksal ausgeliefert? In der Bibel wird uns an einigen Stellen der himmelweite Unterschied zwischen Gott und den Götzen beschrieben. Und das, denke ich, ist das Entscheidende, dass Gott nicht von Menschen gemacht ist, sondern dass er ist. Dass er von Anfang an da war. Er ist ohne Ursprung, ohne Ende. In Jesaja 44, da schreibt Jesaja im Blick auf diese Götzen, die gemacht werden: Man fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er fertigt sich ein Götzenbild und fällt davor nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen isst er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich und wärmt sich und so weiter. Aus dem Rest aber macht er sich einen Gott, ein Götzenbild. Er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht: Errette mich, denn du bist mein Gott. Dann sagt Jesaja: Sie erkennen und verstehen es nicht. Denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nichts sehen, und ihre Herzen, dass sie nichts verstehen. Keiner nimmt es sich zu Herzen, da ist weder Einsicht noch Verstand, dass man bei sich sagte: Ich habe einen Teil mit Feuer verbrannt, über seine Glut Brot gegessen und den übrigen sollte ich diesen Gräuel machen? Sollte ich vor einem Holzklotz niederfallen? Es gibt noch andere Stellen in der Bibel, wo das zum Ausdruck gebracht wird. Das, was Menschen machen, was sie sich hinstellen, was sie selber mit ihren Händen gemacht haben, das kann doch nicht helfen. Da kann man nichts erwarten. Im Gegenteil, Gott, er ist ein Gott, der hören kann, der sieht, der unsere Situation wahrnimmt. Und diese Götzen, die sind natürlich vielfältig in der alten Zeit. Natürlich diese Säulen oder diese Gebilde, die man gemacht hat. Wir haben heute viele andere Dinge, die unserem Leben als Götzen dienen können oder als Götzen verehrt werden. Achtet mal darauf, wie oft im Fernsehen von den Moderatoren erwähnt wird, wie sehr es darauf ankommt, dass viele die Daumen drücken, um zum Erfolg zu kommen. Wie viele Menschen klammern sich an irgendwelche fragwürdigen Dinge, Aber sie würden es kategorisch ausschließen, Gott im Gebet anzurufen und ihn um Hilfe zu bitten. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann können wir auch seine Hilfe erwarten. Gott ist ein Gott, der hört, der unser Gebet hört. Gott ist ein Gott, der sieht, der wahrnimmt, wo wir sind und wie es uns geht. Eine ganz bezeichnende Stelle finden wir ganz am Anfang der Bibel, im zweiten Buch Mose, wo dann später Mose berufen wird, das Volk aus Ägypten zu befreien. Da heißt es, aber viele Tage danach, als der Pharao gelebt hat und die Israeliten in Ägypten waren, viele Tage danach starb der König von Ägypten. Die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und nahm sich ihrer an. Gott ist ein Gott, der eingreifen kann, der handeln kann, der handeln wird, der sein Wort erfüllt, der auf seinen Bund achtet und das nicht vergisst, was er versprochen hat. Wenn wir auf Gott ausgerichtet leben, können wir Großes von ihm erwarten, weil er groß ist, weil er Himmel und Erde geschaffen hat und auch bis heute erhält. Und er ist auch der Herr der Geschichte, der zu allen Zeiten immer wieder eingegriffen hat, wo es kaum noch ein Mensch erwartet hat. Damals in Ägypten, nach so langer Zeit, 300 Jahre, waren die Israeliten in Ägypten. Dann hat Gott eingegriffen. 1948, als sein Volk wieder in dem Land, das Gott dem Abraham versprochen hat, einen Staat gründen konnte. Über mehr als 1000 Jahre waren sie ohne Staat, ohne eigenes Land. Oder 1989 in unserem eigenen Land, als die Mauer in Berlin geöffnet wurde und die Wiedervereinigung stattfinden konnte, ohne Blutvergießen. Was für ein Geschenk des Eingreifens Gottes in die Geschichte, hinein in unsere Geschichte, von der wir wissen, was wir miterleben. Wie groß ist das? David geht so weit, dass er damit rechnet, dass auch die Könige und Herrscher der Welt die Größe und Herrlichkeit Gottes sehen werden, anerkennen werden. Und das wird im Neuen Testament vervollständigt, wenn das von Jesus heißt, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Uns auf Gott ausrichten mit einer kühnen Erwartung. Wir können mit dieser kühnen Erwartung unser Vertrauen in Gott setzen und wir können unserem Herrn Jesus Christus glauben, wenn er zu seinen Jüngern sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, auch in unserer Zeit, wo wir leben, wo wir nicht wissen, wie sich das alles weiterentwickelt wird. Aber ihm ist alle Macht gegeben. Hier im Psalm heißt es, der Herr ist erhaben und er sieht auf den Niedrigen. Und damit wird nochmal so eine persönliche Note in diesen Psalm hier eingefügt, auch in diese Geschichte, wenn Gott im Großen handelt, wo das so offensichtlich ist, dann können das die Menschen sehen, aber er sieht auch den Niedrigen. Er ist der, der auch dich sieht, auch wenn du denkst, ich bin so unbedeutend. Mein Leben, das hat doch in dieser Welt keine große Beachtung. er hört gerade dein Gebet. Und er kennt auch die, die andere verachten, die sich hochmütig über andere hinwegsetzen. Und er wird auch in ihr Leben hineinwirken, auch so, dass sie erkennen, dass sie das in ihrer Hochmütigkeit falsch gemacht haben. David spricht von einer kühnen Erwartung an Gott. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. In Davids Biografie ist es nachzulesen, wie oft ihn Saul umbringen wollte und Gott hat David bewahrt. Nun wissen wir auch, dass Gott nicht alle unsere Bitten erfüllt und auch nicht alle unsere Gebete so erhört, wie wir uns das wünschen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, von ihm Großes zu erwarten. Er kann mehr tun, als wir erbitten oder auch je verstehen. Und manchmal müssen wir selbst auch im Nachhinein sagen, es war gut, dass Gott mein Gebet so nicht erfüllt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es gibt einen Text von einem unbekannten Autor, der hat es so formuliert: Ich bat Gott um Stärke, damit ich etwas erreichen könnte, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat um seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen, aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um Dinge, damit ich das Leben genießen könne. Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen kann. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mann. Und das führt mich zum letzten Gedanken. Ich darf mich wirklich in allem getrost meinem großen Gott überlassen. Er wird es gut machen. Ausgerichtet leben mit großer Zuversicht. Im letzten Vers heißt es: Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Ein altes Kinderlied bringt es vielleicht am besten so zum Ausdruck, wenn es da heißt: Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Die Alten und die Jungen, die Kleinen und die Großen. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Was für eine Zuversicht spricht aus dieser Aussage. Wenn wir ausgerichtet auf Gott leben, können wir getrost und zuversichtlich leben. Dann können wir ihm vertrauen, der allein den Überblick über alles in dieser Welt und auch in meinem Leben hat. David sagt: Der Herr wird es für mich vollbringen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt: Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Oder auch: Der Herr führt meine Sache. Und alles Aussagen, die man da hineingeben kann, um das deutlich zu machen: Im Vertrauen zu Gott darf ich wissen, er nimmt das in seine Hände. Er nimmt mein Leben in seine Hände, auch mitten in dieser unsicheren Zeit, in der wir leben. Es gibt viele Menschen, die klagen: Ich habe keinen Menschen, der sich um mich kümmert. Ich weiß nicht, ob es unter uns auch solche gibt. Es gibt sicher manche älteren Menschen, je älter man wird, umso schmerzlicher erfährt man das oder erlebt man das, wenn niemand da ist. versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht einfach sagen, ja, da ist Gott, der kümmert sich um dich. Da ist schon einer. Wir haben sicher auch die Aufgabe, untereinander, füreinander Sorge zu tragen. Vor allem auch als Glaubensgeschwister in der Gemeinde haben wir diese Aufgabe wahrzunehmen. Aber wir wissen auch, jeder weiß, dass es viele Dinge gibt, die kann uns kein Mensch abnehmen, die kann kein Mensch an der Stelle Gottes für uns erledigen. Und wie gut ist es da zu wissen, ich habe einen Herrn, dem darf ich vertrauen, dass er sich meiner Sache annimmt. David musste das lernen, er hat es gelernt, er hat warten müssen, wie viele Jahre für seinen Weg, bis dass Gott den Weg freigemacht hat, dass er König werden konnte in Israel. Und ich kenne es von manchen Eltern, Geschwistern, die das so zu ihrem regelmäßigen Gebet gemacht haben. Mach es mit meinem Ende gut. Ich leg mich in deine Hände. Mach es mit meinem Ende gut. Oder das Lied bringt das zum Ausdruck, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Das heißt nicht, dass wir uns einfach zurücklegen können und sagen können, ja, Gott macht das schon. Sondern das ist ein aktives Vertrauen, das wir Gott entgegenbringen wollen. In diesem Wissen, ja, ich will diesem Gott vertrauen, dass er es gut macht. Und ich will mich ihm überlassen. Zuversicht und Geborgenheit erleben wir dort, wo wir einander vertrauen können. Und im Blick auf Gott kann unser Vertrauen wirklich grenzenlos sein. Wir können ihm vertrauen, dass er unser Leben zum Ziel bringt. Jesus hat gesagt, wir gehören wie Schafe zu einem guten Hirten. Und er gibt uns das ewige Leben und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir an ihn glauben. Das gilt auch in unserer so verunsicherten Zeit. Vieles will uns wegziehen von unserem Gott, von Jesus. Und ich möchte uns ermutigen, nicht in Panik zu geraten und uns in Aktionismus zu verlieren. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns immer wieder neu ausrichten auf unseren großen Gott, auf sein Wort, auf Jesus Christus und sein Evangelium, auf den Heiligen Geist und seine Kraft, von der Paulus schreibt im Timotheusbrief. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ausgerichtet leben auf Gott hin, mit Dank und Anbetung. Mit einer kühnen Erwartung. Wir haben einen Gott, der handeln und wirken und Gebet erhören kann. Und mit dieser großen Zuversicht, er ist es, der alles in der Hand behält, auch in unserer Zeit und der uns auch zum Ziel bringen wird. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir dir unser ganzes Vertrauen schenken dürfen. Du missbrauchst dieses Vertrauen nicht. Und wir dürfen erleben, dass du es bist, der uns liebt, der uns führt, der uns hält. Wir danken dir für dein Wort und für deinen Geist. Wir danken dir, dass du uns beschenken willst, dass wir auch selber immer wieder neu dir vertrauen können. Darum richte uns auch immer wieder neu aus auf dich, dass wir dich im Blick behalten und uns nicht ablenken lassen von all dem anderen, was uns nicht weiterhelfen kann. Du bist es, der helfen kann, der da ist, der ewige und unvergängliche Gott bleibt. Amen.